Wir wollen heute Morgen hören auf eine Stelle aus dem Alten Testament, aus Psalm 23 ab Vers 1. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wandere durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Wer hier jeden Sonntag aufmerksam zuhört, wird gemerkt haben, dass ich heute Morgen eine Bibelstelle vorgetragen habe, die ich in der Bibellese vor gar nicht allzu langer Zeit auch schon mal zitiert habe. Das war kein Zufall. Der Grund, warum ich das gemacht habe, ist relativ einfach. Während der Vorbereitung zu der Predigt heute war es so, dass mir diese Stelle immer und immer wieder auch in den Sinn kam. Dieser Psalm 23 ist ein sehr, sehr kurzer Psalm, aber ich glaube, dass seine inhaltliche Größe umso bedeutsamer ist. Ja, das Thema Psalmen, es ist interessant. Ich glaube durchaus daran, dass Gott Dinge lenkt in meinem Leben, Dinge lenkt auch in der Gemeinde. Ich hatte mich mit Peter von Ackern überhaupt nicht abgesprochen, und letzte Woche hat er auch über einen Psalm gepredigt. Und er hat schon die eine oder andere Hintergrundinformation gegeben. Ich möchte versuchen, mich heute Morgen da jetzt nicht nochmal zu wiederholen, aber ich möchte Werbung machen. Ich lege es euch ans Herz für all diejenigen, die es vielleicht noch nicht getan haben, sich die Predigt von Peter von Ackern nochmal anzuhören, entweder im Internet oder ich denke, man kann sie auch hier erwerben. Ja, diese Psalmen im Alten Testament, das kann man sich heute vielleicht gar nicht mehr so ganz vorstellen. Und in meinem Fall wollt ihr euch das auch gar nicht vorstellen. Er bezeichnet normalerweise einen Gesang mit Seitenbegleitung. Ja, also es ist ein gezupftes Lied. Vielleicht kennen die Älteren von euch noch den Begriff Bänkelsang. Ja, man trägt Dinge vor, auch rhythmisiert, und dann kann man sich manche Dinge auch besser merken. Und so war das auch mit den Psalmen. Die Hälfte der Psalmen sind von König David verfasst. Sie werden Davids Psalmen genannt, so wie der heutige auch. Es gibt auch ein paar andere Urheber. Und bei den Psalmen ist es so, man kann sie unter anderem auch unterteilen in Klagepsalme, in Bittpsalme, in Lobpsalme und in Dankpsalme. Und jetzt zitiere ich nicht mehr, das ist doch ein Zungenbrecher. Also, diese Psalme haben auf jeden Fall eine ganz weite Bandbreite. Und gerade sie sind es, ich weiß nicht, wie euch das geht, mir geht es zumindest so, dass ich sie hervorhole, wenn es mir schlecht geht, wenn Trauer, Angst, Wut mein Sein belasten. Oder aber, auch das ist sehr schön, im Gegenteil, wenn ich Gott danken möchte für die Dinge, die ich in seinem Namen empfangen durfte. Und wenn man bedenkt, wie ich gerade erwähnt habe, dass die Hälfte von König David verfasst wurden, so wird, wenn man das Leben des Königs David kennt, einen das auch nicht verwundern. Auf der einen Seite war König David ein absoluter Mann Gottes. Aber, oder vielleicht auch gerade deswegen, hat er alle Höhen und Tiefen eines Lebens mit Gott erfahren dürfen. Von seiner Erwählung an, er der Kleinste, den man gar nicht erst mal im Blick hatte, ja, der draußen da die Herde gehütet hat. Also von seiner Erwählung an, über den Sieg über Goliath, bis hin dann zu diesen schweren Verfehlungen mit Urias Frau, wo er dann am Ende hat diesen Uriah sozusagen töten lassen, indem er ihn an die gefährlichste Stelle der Front stellte. Ja, dieser König David, er wusste von was er sprach, beziehungsweise von was er auch sang. Und da wir auch heute noch Menschen sind, die von der Gnade Gottes leben, die Tag für Tag fallen und mit Hilfe Gottes wieder aufstehen dürfen, so sind auch heute noch diese Verse für uns eine ganz große Hilfe und Stütze. Und gerade dieser Psalm 23 ist mit Sicherheit hier einer der bekanntesten. Aber man kann den Psalm 23 gar nicht richtig würdigen, wenn man nicht in aller gebotenen Kürze auch auf Psalm 22 eingeht. Auch dies ist ein Psalm von König David. David sagt da ab Vers 2, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. In diesen Zeilen kommt eine, denke ich mal, überwältigende Trauer zum Ausdruck. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Alles kann einem Menschen genommen werden, wenn nur Gott bei ihm bleibt. Und hier hat nun David das Gefühl, dass Gott nicht mehr bei ihm ist und auch sein Rufen von Gott nicht erhört wird. Es ist Tag und es wird Nacht. Und David fühlt sich von Gott verlassen, völlig verlassen. Und vielleicht kennst du auch dieses Gefühl. Du betest und du flehst und Gott schweigt. Du weinst und du klagst und Gott antwortet nicht. Was für ein furchtbarer Zustand. Und ja, diese Worte kommen uns mit Sicherheit alle seltsam bekannt vor. Allein schon deshalb, weil es mit die letzten Worte waren, die unser Herr Jesus am Kreuz von Golgatha sprach. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Für einen Christen mag schon das zeitweise Fehlen Gottes eine ganz furchtbare Erfahrung sein. Aber wie viel mehr muss es uns daher schrecken, dass so viele Menschen in einer ewigen Gottesferne verharren müssen, sofern sie nicht im irdischen Leben, das heißt jetzt und hier, zum Herrn gefunden haben. Und ich möchte die Frage ganz am Anfang stellen, der du heute hier sitzt oder der du die Predigt dir vielleicht im Internet anhörst. Weißt du, wo du die Ewigkeit verbringen wirst? Nun, David in Psalm 22 tut nun das einzige Richtige, was man in Zeiten der Anfechtung tun sollte. Er schaut ins Wort, er besinnt sich auf Gottes vergangene Treue. Aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut, sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden, auf dich vertrauten sie und wurden nicht zuschanden. Ich denke, so wie ein Kind sich auf Mama und Papa verlässt, weil Mama und Papa sich auch in den vergangenen Schwierigkeiten als zuverlässig erwiesen haben, so verlassen sich Gottes Kinder auf Gott, da sie jenseits der täglich wechselnden Gefühle, und unsere Gefühle wechseln täglich, also zumindest ich kenne das, dass man mal gut gelaunt ist, mal schlecht gelaunt ist, mal genervt ist, was auch immer. Aber der Herr, Gott der Herr, ist unwandelbar treu. Die Väter konnten sich auf Gott verlassen, so denn auch wir. Doch Wir wissen alle, dass dies im Alltag, wenn die Not über uns hereinbricht, oftmals unsagbar schwer ist. Und David sagt hier, ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Er soll ihn befreien. Er soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihm. Ja, liebe Geschwister, wir Christen sind auch oftmals schwach. Wir straucheln und fallen. Und es scheint so, dass wir unseren Halt aus guten Tagen, Gott den Herrn, bei Donner und Regen plötzlich vergessen haben. Ja. Im Leben ist es einfach, wenn die Sonne scheint und wir satt und gesund sind, da können wir alle fröhlich sein. Ja, und es fängt in banalen Dingen an, wenn wir in Urlaub fahren und die Sonne scheint, wir haben ein schönes Hotel, das Essen schmeckt. Ja, liebe Freunde, wo ist da das Problem? Wenn es aber regnet, 7 Tage lang in dem Urlaub, auf den wir gespart haben, das Essen nicht schmeckt und ähnliche Dinge, dann zeigt sich, wie ruhig und besonnen wir sind. Und genau dann, das hat David hier gesagt und die Erfahrung haben wir, denke ich, alle gemacht, und genau dann kommen die Spötter und rufen, na, wo ist er denn, dein Gott? Wo ist er denn nun? Das sind traurige Momente. Das sind dunkle Stunden. Das sind neblige Pfade. Und wir ringen und wir kämpfen, gleich wie auch König David, dann mit unseren Gefühlen. Und es wogen die Wellen hoch und wieder ins Wellental hinab. Und vielleicht sprechen wir dann wie David, ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutter Brust. Auf dich bin ich geworfen, vom Mutterschoß an. Vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nahe und kein Helfer ist da. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Errette mich aus dem Rachen des Löwen. Ja, du hast mich erhört, und gerettet von den Hörnern der Büffel. So will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Die Elenden sollen essen und satt werden, die den Herrn suchen, werden ihn loben. Euer Herz soll ewiglich leben. Ja, und so, denke ich, spiegelt dieser Psalm, 22. Psalm, das Leben eines Christenmenschen wider und bildet somit auch die Vorstufe zu Psalm 23, um den es ja heute schwerpunktmäßig gehen soll. Wer sich erinnert, weiß, dass ich diesen 23. Psalm vor ein paar Wochen vorgelesen habe, weil eine mir freundschaftlich verbundene Kollegin mit der Diagnose Krebs konfrontiert worden war und auch immer noch ist. Und eine solche Krankheit ist ein Einschnitt im Leben, der wie eine Mauer plötzlich vor einem steht. Eine Mauer, die man einfach nicht umgehen kann. Eine Mauer, die zunächst einmal unüberwindlich scheint. Gerade noch mitten im Leben stehend, muss man sich plötzlich mit der eigenen Vergänglichkeit auseinandersetzen. Gerade noch mitten im Leben stehend, wird einem plötzlich das Memento Mori, das Gedenke, dass du sterblich bist, überaus schmerzlich bewusst. Und dann werden auch all die anderen Sorgen, ob nun beruflich oder auch privat, plötzlich ganz klein und nichtig. Ja? Wenn es um das eigene Leben geht, dann merken wir Menschen plötzlich, was wichtig und was unwichtig ist. Plötzlich wird uns vielleicht bewusst, dass die Familie, die Kinder, die Freunde wichtiger sind als Geld, als Ruhm, als Selbstverwirklichung. Und Menschen fangen, und das mag auch das Gnadenreiche sein, in solchen Situationen an, nach Gott zu fragen. Im Falle meiner Kollegin ist das Beruhigende, dass sie an Gott glaubt. Sie geht in eine Gemeinde und sie sucht Trost beim Herrn. Und sie fand diesen Trost auch und gerade in diesem 23. Psalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Ja, das Bild des Hirten ist es, welches uns David hier vor Augen stellt. Ein Hirte ist immer bei seinen Tieren. Ob es stürmt oder schneit oder die Sonne vom Himmel brennt, selbst in dunkelster Nacht wacht er. Und die ihm Anvertrauten, die können beruhigt sein. Ihnen wird nichts mangeln. Und dieser Hirte, das kommt in diesen Versen so schön zum Ausdruck, er liebt seine Tiere so sehr, dass er auf grüne Auen zieht und nicht auf verdorrte Wiesen. Und außerdem führt er sie zu stillen Wassern und nicht zu reißenden Bächen, womöglich eines der Tiere ertrinken könnte. Ja, so ist der gute Hirte. Und da der gute Hirte ein Bild auf den Herrn Jesus ist, so dürfen wir versichert sein, dass auch der Herr Jesus uns dementsprechend führt und leitet. Und klar ist natürlich auch, dass nicht jedes Schäfchen zu jeder Zeit die grüne Aue und das stille Wasser sieht. Manchmal muss man auch ein ganzes Stück laufen, bis man am Ziel ist. Aber der Hirte, der weiß, wo es lang geht. Und die Schafe, die vertrauen darauf und sie folgen ihm. Und David sagt weiter, er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Tja, da wir Menschen nicht nur vom Brot allein leben, so ist wichtig, dass der gute Hirte auch die Seele seiner Anvertrauten erquickt. Hier wird natürlich auch deutlich, dass David die Menschen im Sinn hat und nicht die Schäfchen. Die auch, aber vor allen Dingen auch die Menschen. Und nun erwähnt König David etwas, und das kann man gar nicht oft genug betonen. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ja, Gott führt uns zunächst mal auf einer rechten Straße. Gott führt uns nicht auf krummen Wegen. Man verstehe mich hier nicht falsch. Für uns Menschen mögen manche Wege krumm erscheinen. Was ich damit meine ist, dass Gott uns nicht durch Schmutz und Niedertracht führt. Das heißt, wenn wir auf solchen Wegen wandeln, dann deswegen, weil Gott sie nicht verhindert hat. Gewählt haben wir sie uns aber selbst und empfangen den entsprechenden Lohn dann auch oftmals postwendend. Die Wege, die er uns führt, die führen ins Licht. Vielleicht wandeln wir auf krummen Pfaden, so scheint es uns. Aber am Ende steht das Licht, wenn Gott uns führt. Und jetzt kommt der absolut entscheidende Punkt. Er führt uns um seines Namens willen, um seiner Ehre willen. Ähnlich wie in Matthäus 5,16, die Stelle kennt ihr. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das heißt, ob wir im Leben so wandeln, dass es unsere Mitmenschen erstaunt, wenn sie sehen, dass wir auf rechter Straße, auf gerechter Straße wandeln, immer, immer, liebe Geschwister, muss das Lob dafür dem Herrn gehören. Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt. Es gibt kein stärkeres Zeichen für die Macht Gottes auf Erden, als wenn sündige Menschen plötzlich einen geraden Weg gehen. Und, so glaube ich, gibt es auch kein stärkeres Zeichen der Menschen an die Welt, als wenn sie die Ehre für all dies Gott geben. Auch wenn das heute nicht Thema ist, ich möchte es trotzdem erwähnen. Ähnlich ist es übrigens auch mit der Ehe oder auch der Kindererziehung. Hüten wir uns davor zu glauben, dass all dies mit unserer Kunstfertigkeit, unserer Geduld und unserer Liebe zu tun hat, wenn es hier auf gerader Straße vorwärts geht. Es ist allein Gottes Gnade, liebe Geschwister. Und wir alle sollten hier ganz, ganz, ganz kleine Brötchen backen und uns da hüten, auf andere hinabzuschauen. Wenn der gute Hirte, wenn der Herr Jesus, wenn Gott sich von uns entfernt, dann werden wir wie Schafe in der Natur stehen und mit ganz, ganz großer Sicherheit in die Irre gehen. Und deshalb gilt auch hier dieser alte reformatorische Grundsatz, Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Und David führt nun aus, wenn ich auch wandere durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Ja, liebe Geschwister, die Bibel, die verschweigt uns nichts. Immer und immer wieder möchte ich darauf hinweisen. In einer Welt der Fake News und der Unwahrheit müssen wir Christen dies immer und immer wieder betonen. Und wenn ich auch wandere durchs Tal des Todesschattens. Es ist eine ganz fatale Lüge, zu sagen, dass man nur zu Gott kommen muss und alle Sorgen sind passé. Es ist eine Lüge. Denn die Bibel lehrt etwas völlig anderes. Ja, es gibt auch Täler, nicht nur die lichten Höhen. Und ja, es gibt auch Todesschatten, die uns ängstigen werden. Wir werden unter Umständen hungern müssen. Wir werden liebe Menschen verlieren. Unser Job wird gekündigt. Ein Gewitter zerstört unsere Ernte. Eine Krankheit wie Krebs befällt unseren Körper. Ja, all dies kann passieren, obwohl du ein Kind Gottes bist. Und dein Nachbar, der mit Gott nichts zu tun hat, der fährt mit seinem neuen Porsche vor, fliegt jedes Jahr nach Florida und hat eine hübsche Frau und wohlgeratene Kinder. Tja, und dein Leben ist vielleicht voll Sorgen und Nöten. Ja? Ja, all dies kann so sein. Und es ist daher wichtig, dies auch immer und immer wieder zu betonen. Aus einem Grund. Damit Menschen nicht zu Schanden werden. Was ist nämlich, wenn wir hier verkünden würden, dass Jesus dich liebt? Was er ja auch tut. Wir würden aber diese Liebe mit dem Erfüllen aller unserer Wünsche verbinden. Was wäre, wenn wir diese Liebe mit der heute so populären Rundumversorgung verwechseln würden, die dem Menschen möglichst alle Widerstände aus dem Weg räumen möchte? Gegen das Altern hilft Botox. Und gegen jegliche Widrigkeiten des Alltags gibt es Versicherungen, Airbags, ESP und andere Helferlein. Und selbst bei McDonald's steht auf dem Kaffeebecher, Achtung, Kaffee kann heiß sein. Naja, und was mir dann vielleicht am Ende noch fehlt zu meinem Glück, das ist dann Gott. Und danach habe ich keine Sorgen mehr. Lüge, Lüge, Lüge. Wer dies lehrt, stellt sich frontal gegen die Aussagen der Heiligen Schrift. Ja, ich wollte heute ein bisschen auch auf Hiob eingehen. Ich lasse es deswegen, weil Peter von Ackern Hiob da letzte Woche schon erwähnt hat. Aber Hiob ist ein Paradebeispiel dafür, ja, dass das so nicht stimmt. Oder aber, ich nehme eine andere Stelle aus Matthäus 24, es geht um die Endzeit. Da sagt Jesus, wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Schabbat geschieht. Das ist eine Stelle, die mich immer persönlich sehr, sehr berührt, obwohl sie mich nie persönlich betroffen hat. Die Älteren, die hier sitzen, werden diese Verse vielleicht noch aus eurer Jugend kennen. Frühjahr 1945. Millionen von Deutschen wurden aus ihrer ostdeutschen Heimat vertrieben und unzählige kamen dabei um. Und durch Eis und durch Schnee ging dieser Zug. Und ich weiß das, weil ich es auch gelesen habe, ich habe es selber nicht miterlebt, aber so manch Gläubiger hatte dabei diese Worte Jesu im Munde: Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Und sie geschah im Winter. Und hüten wir uns davor, liebe Geschwister, zu glauben, dass all diese Millionen Menschen, die da geflohen sind, keine Christen gewesen wären. Unter diesen Flüchtenden waren Gläubige, mit ganz großer Sicherheit. Und wir heute, wir sind kein Stück besser, keinen Deut besser. Und trotzdem spricht David hier in unserem Psalm die Worte: So fürchte ich kein Unglück. Er sagt nicht, so werde ich niemals in ein Unglück hineingeraten. Er sagt, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Ja, das Unglück mag kommen. Aber mit Gott an meiner Seite will ich mich nicht fürchten. Was ist das doch für ein himmelweiter Unterschied? Ja, Herr, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Die Bibel verwendet hier zwei unterschiedliche Begriffe, die allesamt aus der Lebensumwelt eines Hirten entnommen werden. Und ich will ehrlich sein heute Morgen, ich bin kein Hirte. Ich habe natürlich eine Vorstellung, was so ein Hirte so macht und tut. Ich habe mich trotzdem einmal aber im Internet schlau gemacht, was diese beiden Begriffe denn nun bedeuten und was Forscher darüber hinaus gefunden haben. Das erste Wort, Hebräisch, ich hoffe, ich spreche es richtig raus, Shebet, leitet sich von dem Wort Wurzel ab. Von dem Wortstamm schlagen ab, so rum. Es bezeichnet einen Stock, einen Stab, einen Knüppel, eine Rute. Und diese Hirten damals im alten Israel, die hatten diesen Knüppel, diese Rute, diesen Stock, diesen Stecken, wie wir hier übersetzt haben in Schlachter 2000. Und der hatte am unteren Ende, der hatte eine Verdickung wie so eine Keule. Und der Hirte hat diese Keule dann gegen Angreifer eingesetzt. Teilweise wurden auch widerspenstige Tiere der Herde etwas gezüchtigt, um sie zur Herde zurückzubringen. Manchmal hat er wohl auch auf Büsche und Sträucher draufgehauen, damit Schlangen und Insekten reißaus nehmen. Der andere Begriff, dieses Wort Stab, was in Schlachter 2000 mit Stab übersetzt wurde, heißt auf Hebräisch Mishenet und kommt aus dem Wortstamm sich stützen oder lehnen. Und das ist auch die Bedeutung, die, denke ich, wer schon mal einen Schäfer gesehen hat, der kennt das. Also da ist ein Hirtenstab und man stützt sich als Schäfer drauf, man entspannt, man ruht sich etwas aus. Und während der Schäfer so steht, dann wird sein Blick über die Herde schweifen, er schaut sich seine Tiere an, er wird Unruhe wahrnehmen, vielleicht kranke Tiere wahrnehmen. Und so stehen diese beiden Begriffe, mein Stecken und mein Stab, dafür, dass sie stehen einerseits für Autorität, für Zucht, für Verteidigung, als auch für Sorgfalt, für Leitung, für seine Herde im Blick haben. Ja, das ist eine wunderbare Erklärung. Und die Zeitgenossen Jesu brauchten auch nicht in das nicht vorhandene Internet zu schauen, denn jeder kannte ja die Arbeitsweise eines Hirten. Unter Umständen kennen wir auch ähnliche Situationen noch. Ich war erinnert an Pilger. Das Pilgern ist ja in letzter Zeit auch wieder so in Mode gekommen. Und da gibt es auch immer diesen Pilgerstab. Vielleicht habt ihr den schon mal gesehen. der diente früher auch dazu, irgendwelche Übeltäter eins auf den Buckel zu geben, irgendwelche bissigen Hunde abzuwehren, vielleicht mal einen kleinen Bach zu überspringen, so wie beim Stabhochsprung, man hat den Pilgerstab genommen. Oder aber man stützt sich drauf. Ja. Also von daher alles Dinge, die uns vielleicht nicht ganz so fern liegen wie die Geschichte da mit den Schäfern. Nun, und David führt weiter aus: Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt und mein Becher fließt über. Ja, das sind ganz wunderbare Worte. Gott, der Herr, er umsorgt uns. Und er ist verantwortlich dafür, dass der Becher nicht nur voll ist, sondern sogar überfließt. Mein Glas Wasser heute Morgen, da bin ich auch dankbar, ist nur voll. Das fließt mir nicht über. Aber bei Gott ist es so, dass der Becher sogar überfließt. Da ist mehr drin. Das kennen wir ja aus dem Restaurant auch nicht. Oder ja, da, wenn wir 0,2 Liter bestellen, wird 0,2 Liter drin sein. Eher weniger, mehr normalerweise nicht. Aber bei Gott ist es schön. Da fließen Becher über. Und wenn um uns herum die Feinde lauern, dann dürfen wir trotzdem versichert sein, dass der Herr uns einen Tisch bereitet, er nährt uns und er versorgt uns. Und David schließt den Psalm mit den Worten: Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Ja. Am Schluss des Psalmes steht nun eine Verheißung, wie sie gnadenvoller kaum sein kann. Es sind übrigens diese Psalmen, die, denke ich, immer wieder auch wichtig werden, die immer wieder wichtig werden, auch im Leben eines Christenmenschen. Es sind sozusagen jene Worte Gottes, auf die wir uns berufen können. Und so ein Wort steht nun hier. Ja, liebe Geschwister, es wird unter Umständen hart kommen in unserem Leben. Ja, Krankheit, Anfeindungen und Verfolgungen mögen drohen. Ja, auch du wirst einstmals vielleicht durch das Tal der Todesschatten gehen müssen. Aber der gute Hirte, der Herr Jesus persönlich, wird an deiner Seite gehen. Seine Güte und seine Gnade werden selbst in den dunkelsten Stunden bei dir sein. Und wenn alle deine Freunde dich verlassen haben, wenn nichts dich mehr hält und stützt, so sind sein Stecken und Stab ständig an deiner Seite. Welch ein Freund ist unser Jesus, singt der Liederdichter. Ja, liebe Gemeinde, preiset den Herrn, welch ein Freund ist unser Jesus. Keine Intrige, keine Todeskugel und kein Geld der Welt können ihn uns nehmen. Er ist der gute Kamerad, der Freund, der väterliche Beschützer. Ja, preisen wir den Herrn. Und wenn ich auch hier auf Erden keinen Schutzraum, keine Wohnung und keine Bleibe mehr habe, so darf ich auf die Verheißung bauen: Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und so geht auch heute Morgen der Ruf aus Hebräer 3,15 hinaus an alle, die dieses Wort hören. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Noch ist Gnadenzeit. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst. Vielleicht weißt du es selber nicht ganz genau. Aber noch kannst du zu dem guten Hirten, kannst auch du, egal wie deine Vorgeschichte ist, zum Herrn Jesus kommen. Und ich möchte schließen mit dem gerade bereits zitierten Lied. Welch ein Freund ist unser Jesus? Oh, wie hoch ist er erhöht? Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet? Wenn des Feindes Macht uns droht und manch Sturm rings um uns weht, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Stehen wir gläubig im Gebet. Da erweist sich Jesu Treue, wie er uns zur Seite steht, als ein mächtiger Erretter, der erhört ein ernst Gebet. Sind mit Sorgen wir beladen, sei es früh oder spät, hilft uns sicher unser Jesus, fliehen zu ihm wir im Gebet. Sind von Freunden wir verlassen und wir gehen ins Gebet. O, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Amen.